Glück auf, meine Kumpel Malocha. Herzlich willkommen hier zu eurem Lieblings-Schalke-Podcast Königsblauem Ohr. Und heute mal in einer etwas anderen Besetzung, und zwar in der Solo-Besetzung. Denn Luca ist in seinem wohlverdienten Skiurlaub. Und wir haben zwar ein bisschen noch über das Spiel gesprochen, über WhatsApp, aber er wird jetzt aus dem Skiurlaub da nicht am Podcast teilnehmen können. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich mache hier einen kleinen Monolog. Könnt mal schreiben, wie es ankommt, ob das gut ist. So als Überbrückung habe gedacht, ja, ist doch schade, wenn wir den hier ausfallen lassen sollen, den Podcast. Und mache das dann quasi in Solo-Besetzung. Und dann ab nächster Woche, wenn der Luca wieder aus dem Urlaub zurück ist, sprechen wir bezüglich Kiel dann in gewohnter Doppelbesetzung und genau, sind da wieder im Dialog. Heute besprechen wir auf jeden Fall das Braunschweig-Spiel. Gehen so ein bisschen auch auf die Tabellensituation auch ein in der zweiten Liga. Dann finde ich sehr, sehr wichtig das Thema mit der Opposition und auch mit unserem Vorstand, auch da die Situation, dass die das Tafelsilber veräußern wollen, die Marketingrechte, Cateringrechte, die da ja zur Debatte stehen, dass da zu dem Thema werden, das werden wir uns angucken. Dann finde ich, Terodde sollte nochmal Thema hier sein. Ist er noch gut genug, um uns in die Bundesliga zu ballern und generell da auch nochmal in die Kaderplanung reinzugehen? Denn es ist jetzt auch Ende der Transferperiode und dementsprechend schauen wir uns an, wie wir den Kader verändern sollten, wo wir gegebenenfalls verlängern sollten, wo wir gegebenenfalls nicht verlängern sollten. Das alles schauen wir uns an, wie wir den Kader aufstellen, potenzielle Ziele. Und wir hatten ja noch den Neuzugang, den wir uns auch nochmal angucken aus der letzten Woche. Ist ja neu dazugekommen seit der letzten Podcast-Folge. Und dann zum Abschluss gucken wir aufs kommende Spiel gegen Kiel, schauen rein, was wir da erwarten können. Und genau, das sind die Themen von heute. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und sprechen über das Spiel gegen Braunschweig. Ja, was soll man sagen? Wichtige drei Punkte. Für mich persönlich ist das das Wichtigste. Es ging um den Dreier, war ein 6-Punkte-Spiel gegen den direkten Mitkonkurrenten um den Abstieg. Sehr, sehr wichtig, dass wir da gewonnen haben. Hätte auch in die andere Richtung ausgehen können, auf jeden Fall. War auch viel Gezittere noch am Ende. War kein gutes Spiel von beiden Mannschaften nicht. War aber auch ein schwieriges Spiel, würde ich sagen. Also Braunschweig ist schon mit breiter Brust gekommen, mit 4 Siegen in Folge. Die haben auch Kiel besiegt, unseren nächsten Gegner, zu dem Zeitpunkt noch Tabellenführer. War schon in Ordnung, dass man da auch sich den 1-0-Sieg da erkämpft hat. Und ja, was kann man so zum Spiel sagen, zu den Spielern? Wie habe ich das so gesehen? Ich muss sagen, ich fand, wir haben es gut, halbwegs gut kontrolliert. Das Problem ist, Braunschweig hat trotzdem diese Konter gefahren und diese gefährlichen Angriffe gehabt. Ich gehe mittlerweile so weit, dass wir wirklich ein Spiel quasi fast perfekt kontrollieren können. Wir aber auf der Verteidiger, also nehmen wir mal Mörkin raus, Kalasch so halb raus, wir sind in der Viererkette oder Fünferkette, je nachdem, sind wir individuell so schlecht besetzt, dass wir quasi ein Spiel kontrollieren können und trotzdem einfach aufgrund dieser Qualitätsunterschiede zwischen anderen Zweitligamannschaften und unserer Viererkette, die schlechter ist wie zweite Liga, habe ich das Gefühl, haben wir da so einen Schwachpunkt, dass wir da trotzdem sehr, sehr viel zulassen. Also Matriciani hat kämpferisch ein gutes Spiel gemacht, wurde aber auch häufig überspielt und Kaminski und Kalasch, boah, schwierig. Kalasch ist noch in Ordnung gewesen, aber Kaminski hat halt schon allein von der Geschwindigkeit extreme Probleme. Ich fand, es wird deshalb gerade deutlich, wie schwach unsere Defensive ist, weil Müller war extrem gut, der war ein richtig sicherer Rückhalt, anders als Fährmann, der hat gut kommuniziert, hat die ganzen Flankenbälle und so weiter abgefangen, das war echt ein Upgrade. Und ich fand auch, Schallenberg hat sehr, sehr gut auf der 6 gespielt. Also die hatten auch Unterstützung davor. Seguin, Schallenberg, die haben gut organisiert. Das stand alles sehr, sehr gut. Und dementsprechend finde ich das schon echt schwierig. Ich meine, wir haben zu Null gespielt, aber ja, das war, da waren auch viele gefährliche Situationen dabei, wo man, hätte Mürkin da zum Beispiel nicht den Fuß dazwischen gehabt, dann wären wir halt sehr, sehr früh schon in Rückstand gegangen. Und das beweist mir eigentlich schon, okay, selbst wenn die Organisation funktioniert, selbst wenn wir ein Spiel kontrollieren, selbst wenn der Torwart stimmt, so, ne, Mürkin mal ausgeklammert, haben wir da drei Abwehrspieler hinten drin, die einfach nicht funktionieren auf Zweitliga-Level. So, und da kann man auch einen Baumgartel dazuzählen, kann man auch einen Brunner dazuzählen. Also ich will jetzt nicht auf Matriciani rumhacken, der jetzt auch nochmal reingeschmissen worden ist, der offensiv ein paar Akzente setzen konnte, aber defensiv halt auch das ein oder andere Mal wieder überspielt worden ist. Es ist schon sehr, sehr abenteuerlich, wie wir da in der Defensive zusammengestellt worden sind. Leider, auch da nochmal Transferperiode, Deadline Day, Ende, haben wir da keinen Spieler gefunden. Ich glaube, die wollten nochmal von, ich weiß nicht mal, dem Verein, auf jeden Fall zweite englische Liga, wollten die nochmal einen Spieler holen. Glaube ich, auch in Köln gespielt, aber Poltertransfer zu spät abgewickelt worden und dann ging da nichts mehr. Das wird noch abenteuerlich, aber zumindest mal zu Null gespielt. Vielleicht jetzt mit dieser Sicherheit der Null geht da auch nochmal so die Brust auch bei unseren Abwehrspielern hoch und ich hoffe, dass die da in Form kommen. Man muss es einfach hoffen, weil nichts anderes übrig bleibt. Ja, abgesehen davon, ne, abgesehen von dieser Viererkette, fand ich, haben wir das Spiel gut kontrolliert. Aber uns hat auch sehr, sehr viel Kreativität gefehlt. Ich habe so das Gefühl, wenn Seguin aus dem Spiel genommen wird, dann geht halt gar nichts mehr nach vorne. Das liegt zum einen, weil mit Terodde, der wenig am Spiel teilnimmt, spielst du vorne ein Mann weniger quasi. Der bewegt sich wenig, der ist halt ein Strafraum, soll der halt da sein, aber ich finde, als alleinige Spitze ist das noch okay, wenn wir da eine Präsenz haben in der Box. Als Doppelspitze finde ich Terodde schon sehr, 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 sehr schwach für unser Spiel, weil wir da sehr, sehr wenig Dynamik vorne drin haben. Wir haben keinen zum Anlaufen. Auf der anderen Seite haben wir auch keine Anspielstation. Man, Terodde hat einen guten Pass auf Karaman gespielt und dann hatte der so ein paar Halbchancen, wo der auch nicht mehr so richtig in die Chancen reinkommt und das war's so. Du spielst da vorne mit einem Mann weniger. Und dann im Mittelfeld halt leider auch zu wenig Unterstützung, zu wenig Kreativität. Karaman, der ja jetzt nach vorne gerückt ist, der dann auch zum Glück das Tor gemacht hat, hat ja davor als Zehner gespielt, hat da unterstützt, aber fällt der jetzt auch weg, wenn er als Stürmer spielen soll. Und da haben wir halt die nächste Problematik drin in unserem Spiel. Und generell muss ich aber sagen, dass die Einstellung gestimmt hat. Das war richtig, richtig gut. Ja, ich würde jetzt gar nicht so in die Einzelkritik gehen wollen. Ich würde vielleicht Müller hervorheben, der die Abwehr mit stabilisiert hat. Müller geht ins Tor zurück, auf einmal steht die Null. Ich finde, das ist wirklich ein Riesenunterschied zwischen Müller und Fährmann. Im Stadion hat man das auch gemerkt, dass die Fans da sehr, sehr froh waren, als sie den Müller gerufen haben. Ich glaube, die meisten sehen halt auch, dass wir da jemanden mit mehr Qualität brauchen als der Fährmann. Was für mich immer noch ein Rätsel ist, der hat in der Bundesliga so gut performt, dass der da so abgebaut hat. Und dann fand ich Schallenberg sehr, sehr stark auf der 6. Mürkin als Linksverteidiger, der auch das Tor vorbereitet hat. Und Karaman, der so unsere Lebensversicherung ist. Die anderen Spieler, fand ich, haben sehr unsichtbar gespielt, waren eher so Mitläufer. Ich würde da aber dann nochmal unsere Dreierkette und Terodde würde ich dann nochmal rausnehmen, die ich als schon sehr, sehr schwach fand im Vergleich zu den anderen Spielern. Okay, ja, was gibt's noch zu sagen zu Braunschweig? Ja, eigentlich nicht so viel. Niklas Tauer hat da gespielt, unser Ex-Spieler auf der 6. Ich frage mich sowieso, so der so wenig Chancen bekommen hat. Aber naja, es ist halt so. Dann gehen wir mal auf die Tabellensituation. Der Sieg hat uns echt gut getan, auch hinsichtlich der Tabelle. Wir sind jetzt hochgesprungen. Zwar auf Platz 14 konnten Lautern, die ja im letzten Spiel uns geschlagen haben, uns auch überholt haben, wieder überholen. Braunschweig bleibt jetzt auf dem 17. Platz. Erfreulicherweise hat auch Rostock verloren. Dementsprechend teilen sich jetzt Rostock und Braunschweig den 16. und 17. Platz mit 20 Punkten. Und ein Punkt davor ist Lautern mit 21 Punkten und wir haben jetzt 23 Punkte, haben auch so den Anschluss zu dieser Tabellenregion über den Abstiegsplätzen hergestellt. Also beispielsweise zu Magdeburg ist es nur noch ein Punkt. Auch zu Wien, Wiesbaden und Hertha sind es nur noch 3 Punkte. Und Hertha hat sich ja die ganze Zeit noch im Aufstiegsrennen gesehen, haben jetzt aber nur noch 3 Punkte mehr als wir und sind auch sehr, sehr schwach in die Rückrunde reingestartet. Klar, die hatten jetzt HSV, haben da knapp verloren, aber trotzdem, die sind auch eine Mannschaft, die ja lange nicht gewonnen hat. Die sind jetzt mit 3 Niederlagen in Folge und davor nur 2 Unentschieden, sind jetzt mit einer Tendenz von 5 sieglosen Spielen. Also das kann sich da auch so ein bisschen, ja, alles zuziehen da in Berlin. Und es sind häufig so Mannschaften, die da eine Saison lang gar nicht so im Abstiegskampf sich befunden haben und dann irgendwann hinten reinrutschen. Aus Hertha werde ich nicht schlau. Die haben eigentlich einen ganz guten Stürmer vorne drin mit dem Tabakovic. Aber die spielen auch einen sehr, sehr uninspirierten Fußball. Also auch ähnlich wie wir jetzt gegen Braunschweig, den fällt halt auch häufig nichts ein. Die haben mal vorne den Tabakovic, haben noch so einen Rese, der so ein bisschen da rumwirbelt. Und das war's eigentlich so an Offensivbemühungen. Und defensiv stehen die sehr kompakt, dieses typische Dardai-Spiel. Aber teilweise dann auch kriegen die halt die Spiele nicht gewonnen. Und wenn der Tabakovic und der Rese einen schlechten Tag hat, dann haben die vorne die Null stehen. Da sehe ich unsere Offensive sogar noch etwas stärker als die von der Hertha. Und also auch durchaus eine Mannschaft, die unten mit reinrutschen kann. Ansonsten, also nach oben braucht man gar nicht zu gucken. Wir sollten zusehen, dass wir ein bisschen klettern in der Tabelle. Und wenn wir dann irgendwo einen einstelligen Tabellenplatz am Ende erreichen, dann bis nach Elversberg, wir haben 28 Punkte oder auch Karlsruhe auf Platz 8 und 9. Haben wir jetzt 5 Punkte, das ist einholbar. Nach ganz oben würde ich halt nicht mehr gucken. Das ist nicht mehr relevant für uns. So, ja, so viel zur Tabellensituation. Wir kommen hier sehr, sehr viel schneller durch, weil ich ja, wie gesagt, den Monolog halte. Deswegen gibt es hier eine schnelle Folge. Kommen wir sozusagen jetzt zu dieser Debatte gehen wir mal die aktuellen Schalke-News durch, was alles so seit letzter Woche angefallen ist und da vor allen Dingen auch um die Thematik, ja, Tafelsilber abgeben, was wird da genau abgegeben? Die WAZ hat ja auch den 1904-Talk rausgebracht, den hatte ich mir angeguckt und da haben die auch beschrieben, dass es vor allen Dingen auch um Vertrieb gehen sollen und um die Sponsoring-Suche, dass man da wohl einen Partner dazu nehmen soll. Ich muss sagen, ich glaube, man kann sagen, dass wir derzeit auf dieser Position im Sponsoring-Bereich oder im Vertrieb halt extrem schwach aufgestellt sind. Weil wir sind ein Riesenverein, ein deutschlandweit bekannter Verein, der zweitgrößte in Deutschland, sogar internationalen Namen hat. Man kennt Schalke 04, wenn man ein guter Fußballfan ist. Ne? Vor ein paar Jahren noch Champions League gespielt. So gerade in Spanien hat man Raul im Kopf, in Japan hat man Uchida im Kopf, in Polen haben wir einige Spieler und so weiter und so fort. In Dänemark haben wir den Sand und hier In der Belgien sind wir auch ein Riesenname, auch in Holland. Also man kennt Schalke 04. Deutschlandweit auch international, Riesenclub. Und dementsprechend man da kaum Sponsoren findet und letztendlich auch nach dieser Phase mit Tönnies und nach dieser Phase mit Gazprom. Das sind halt medial zwei Sachen gewesen, wo man sagt, okay, vielleicht will der eine Sponsor nicht mit Gazprom zusammen sein oder da gab es ja Aussagen von Tönnies, Shitstorm und so weiter. Vielleicht will man da nicht Sponsor werden wegen einem schlechten Image oder was weiß ich. Die Sachen sind aber jetzt alle vom Tisch. Ne? Normalerweise hast du jetzt einen riesen Club, ne, mit einer weißen Weste, so gibt keinen Shitstorm oder ähnliches. Und was eigentlich noch dazu kommt, ist ja mega die Euphorie. Ne? Wir hatten zu Erstliga-Zeiten eine Riesen-Euphorie. Wir haben sogar in die zweite Liga eine Riesen-Euphorie mit reingetragen. Und da soll es keinen Sponsor geben, den wir da finden. Kann ich nicht glauben. Und das zeigt für mich, dass der Vertrieb in der letzten Zeit einfach schlechte Arbeit gemacht hat. So, ich weiß nicht wer, ob die Leute, die Sponsoren finden sollen, da keine Sponsoren finden oder die Leute, die Sponsoren abschließen sollen, schlechte Arbeit leisten. Oder ich weiß gar nicht, wie das organisiert ist bei uns, ob es da so Leute gibt, die dann die Sponsoren ranholen und dann solche Closer gibt es ja, Hunter und Closer. So Hunter in dem Bereich, die finden die Sponsoren und Closer, die machen dann die Deals mit denen. Also auf irgendeiner Seite arbeiten wir halt komplett amateurhaft. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da keine Sponsoren finden. Und wenn wir Sponsoren finden, häufig so Sponsoren, die kurz vor der Insolvenz stehen, wo es zur Firma, die Situation, irgendeine Briefkastenfirma, die dann kurz vor Schluss noch abgelehnt worden ist. So ganz, ganz komische Geschichten. Und ganz, ganz, ganz komische Situation. Und da kann ich dann halt doch nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir haben halt jetzt in dem Bereich keine Expertise im Verein. Dass wir dann Expertise von außerhalb holen, finde ich nicht so schlecht, diesen Gedankengang, weil wir ja diese Werte haben im Verein. Ne? Dann kommt es natürlich darauf an, was für einen Deal verhandelt man. Also wenn man jetzt einen Deal sagt, man gibt einfach alles ab und sourced es sozusagen out, dann finde ich das nicht so gut, weil man dann auf jeden Fall verlieren wird. Ne? Der Partner will ja Gewinn machen und der ist ja dann auch nicht unbedingt interessiert, wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du vereinbarst 5 Millionen im Jahr, was dann, oder sagen wir mal 10 Millionen, 5 Millionen ist ja ein Hauptsponsor, vielleicht mit den anderen Sponsoren 10 Millionen, was weiß ich. Ich habe jetzt nicht die Finanzberichte offen, wie viel wir da Sponsoring kriegen. Einfach, um es mal einfacher zu rechnen, 10 Millionen. Dann holt er da Sponsoren rein und dann ist ja da eine Grenze. Ne? Und er will ja Geld verdienen, der holt dann vielleicht Sponsoren im Wert von 20 Millionen rein. Aber du verdienst dann halt nur deine 10 Millionen, weil du gesagt hast, okay, gibst du ab. Und dann ist natürlich auch interessant, sollten wir aufsteigen, was ja im nächsten Jahr das Ziel ist, und du machst einen 6-Jahres-Vertrag beispielsweise. Ich habe die Zahl jetzt zuletzt irgendwo gelesen. Dann ist ja auch die Sache, okay, in der Bundesliga bist du ja nochmal attraktiver. Und dann hängen wir dann vielleicht in Jahr 5 oder 6 in dieser Zusammenarbeit rum und haben da immer noch diese nur 10 Millionen übrig. Das ist dann halt, das bremst uns dann halt schon dermaßen ein und wäre echt nicht zielführend. Deswegen, also ich wäre offen, wenn man irgendwie sagt, okay, man hat eine gewisse Basissumme, von mir aus 5 Millionen im Jahr, vielleicht für 5 Jahre. Ist ja ähnlich wie so ein Hauptsponsor und alle Verträge, die darüber laufen, kriegen wir noch eine Provision oder einen Prozentsatz, dass man sagt, danach 50-50, 50% kriegt die Agentur und 50% vom Umsatz kriegen wir. Da hättest du vielleicht einem 5-Millionen-Deal, hätten die 2,5 Millionen rausgeholt, ne? Das ist jetzt natürlich Wunschdenken und müssten quasi erstmal 2,5 Millionen erstmal für uns nochmal akquirieren. Ne? So bis die erstmal Break-Even sind. Und dann fängt es ja auch für die erst an, dass die da Geld verdienen. Und dann hast du natürlich echt eine super Ausgangssituation. Plus, wenn dann die Zusammenarbeit ausgeht, dann kannst du ja mit den Sponsoren ja nochmal in die Nachverhandlung gehen und hast da diverse Partner dann hoffentlich gewonnen und hast dann eine gute Ausgangssituation. Also sowas könnte ich mir schon vorstellen. Natürlich muss man gucken, was da möglich ist. 50% ist vielleicht hochgegriffen, aber vielleicht 30% oder 25% plus so eine Summe von 5 Millionen. Also die 5 Millionen würde ich auf jeden Fall, wenn man sowas macht, auf jeden Fall anvisieren, weil es ist so eine normale Summe für einen Hauptsponsor aus Schalke und die sollten wir garantiert haben, bevor wir sowas machen. So, ne? Und dann danach kann man halt in diesem Provisionsmodell arbeiten und dann haben wir aber immer diese sichere Summe. Genau, das sind meine Gedanken dazu der Thematik. Sollte es dann Richtung Catering-Rechte gehen und so weiter und so fort? Und da weiß ich halt wirklich nicht, ob wir da was verändern sollen, weil das ist halt wirklich richtiges Tafelsilber. Catering ist ja im Prinzip nicht nur während des Spieltags, dass du da mit den ganzen Gastronomie und so weiter Geld machen kannst, sondern auch, wenn jetzt zum Beispiel Konzerte in der Arena verkauft werden, war ja Rammstein 5-6 Mal zuletzt oder auch hier Biathlon auf Schalke, da gibt es ja 1000 Sachen, wo wir da echt viel Geld mit verdienen. Wir haben ja super Auslastung und super viele Events in der Arena und wenn du da einen Fehler machst und da zu wenig forderst, dann hast du da halt über Jahre gesehen ein riesen Umsatzfeld, was dir flöten geht. Generell muss man sagen, du kannst das so abgeben, dass du sagst, okay, ich gebe die Organisation an ein Catering ab. Aber du musst ja irgendwie am Umsatz musst du mitverdienen können. Ansonsten, wenn du da das sagst, so verkauf jetzt das für 5 Millionen, dann machst du ja in dem Sinne machst du ja immer miese. Du kannst ja nicht wie beim Sponsor sagen, okay, du wirst da quasi mit neuen Deals irgendwie beteiligt, sondern da bist du ja im Prinzip dann raus, ne? Du kriegst eine Summe wahrscheinlich für diese 5 Jahre oder wie viele das sind und sagen wir mal auch 5 Millionen, hast dann 25 Millionen, aber die werden ja safe pro Saison mehr machen. Das ist ja 100% so, weil sonst wird das ja keine Firma machen. So, welche Firma will so Catering-Rechte haben und verdient damit nichts? Na, du hast weniger Risiko, dass wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Corona oder sowas kommt, dass du da ein Risiko hast, wenn das Stadion leer ist. Aber wenn das Stadion voll ist und ich gehe mal, und wir haben super Zuschauerzahlen, ne? Also, dass das Stadion selbst in der dritten Liga leer ist, glaube ich einfach nicht. Wir werden immer voll, so viele Auswärtsfahrer, wie wir haben. Also die Arena, die ist immer voll. Und wenn du das einfach veräußern willst, diese Einnahmequelle, das wird dich dann schon echt ausbremsen über die nächsten Jahre. Deswegen gucke ich da sehr, sehr kritisch drauf. Also Sponsoring, je nachdem was für ein Deal, ist okay, kann man machen. Catering-Rechte, schwierig. Und wenn es dann halt in so Sachen gibt, die, weiß ich nicht, uns auch, sag ich mal, viel oder uns die Entscheidungsgewalt wegnimmt, finde ich halt auch schwierig. Wenn das zum Beispiel so Geschichten sind wie das Catering-Unternehmen übernimmt jetzt die komplette Angebotserstellung. Also jetzt, wir haben ja die Preise gerade erhöht, aber die könnten dann frei entscheiden, ob die Cola nicht um 5 Euro nochmal erhöhen. Dann bezahlst du da 10 Euro für eine Cola oder so. Beispiel, ne? Wird nicht so passieren, ist auch unrealistisch, dass die dann damit Geld machen, aber die können halt trotzdem dann nochmal die Preise erhöhen, weil wir haben da keine Entscheidungsgewalt mehr und dasselbe wie es beim Sponsoring, ne? Wir können nicht entscheiden, mit wem wir zusammenarbeiten wollen, wenn man sagt, okay, wir geben da alles ab an Entscheidungsgewalt. Das ist halt auch ein Faktor, was man da noch berücksichtigen sollte. Dementsprechend hat auch die Opposition da geschossen. Was man so über die Bild-Zeitung gelesen hat, sind die da wohl sehr, sehr unzufrieden, dass man das Tafelsilber verkaufen möchte. Die Watz hat auch zuletzt gesprochen, dass es eher um Sponsoring ging beim 1904-Talk. Wird sich zeigen, um was es da genau geht. Angeblich soll nächste Woche da was vorgestellt werden. Also jetzt nach dem Braunschweig-Spiel, also quasi jetzt die Woche. Dann wissen wir da wieder Bescheid und können dann in der nächsten Folge darüber sprechen. Aber so ist der Stand der Dinge. Dann hat die Opposition da natürlich geschossen. Zur Opposition sollen oder sind jetzt mittlerweile immer mehr Mitglieder offengelegt. Tönnies selber soll wohl ähnlich wie andere mehrere Sponsoren zwar die Gruppe befürworten oder auch Teil der Opposition sein, aber jetzt nicht als Strippenzieher da irgendwie aktiv sein. So sind die letzten, ist der letzte Stand. Ja, genau, dann würde ich das Thema hier auch abhaken wollen. Genau, also die größten Schalke-Sponsoren, Clemens Tönnies soll dazugehören, Peter Neururer, Helmut Sandrock, Armin Langhorst gehört dazu. Dann hat man noch Leute auch aus den Fankreisen. Verschiedene Personen. Ist schon eine ernstzunehmende Gruppe, die sich da zusammentut, gerade weil da auch viele Hauptsponsoren von uns mit dabei sind. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber ich glaube, jetzt mit dem Braunschweig-Sieg ist da ein bisschen mehr Ruhe drin. Heißt auch, dass die Opposition einen perfekten Zeitpunkt abwarten will. Und jetzt mit dem Braunschweig-Sieg hat sich die Lage, glaube ich, ein bisschen mehr entspannt. Dann gibt es noch eine Neuigkeit zur Lizenz. Angeblich soll Schalke keine Lizenz bekommen können. Also laut Sky, der Verein wäre dann tot. Andere Quellen sagen, dass man es noch schaffen könnte, dass auch die Rühl Hammers im Moment an einem Konzept arbeitet, aber nur in abgespeckter Form wird der Verein geben. Also in der Form, wie er jetzt besteht, das kann man vergessen. Okay, dann lass uns das mal abhaken. Thema Opposition, Thema Tafelsilber veräußern und kommen wir nochmal zum Kader. Und da gab es ein paar Veränderungen kurz vorm Transferende, Transferfensterende, Deadline Day. Und zwar haben wir Brandon Sopi bekommen. Und wir haben Polter abgegeben, beides jeweils eine Laie. Und dementsprechend steht jetzt der Kader für diese Saison. Und wir haben einen Kader für die nächste Saison, der quasi so eine Art Schattenkader ist, die wir uns jetzt mal angucken. Genau, wir haben jetzt drei Torhüter, Langer, Fährmann, Müller. Wir haben ja Hekerin ausgeliehen. Und da finde ich, sind wir sehr, sehr gut besetzt, weil Müller echt überragend ist. Für die Spielzeit sind wir da gut. Fährmann ist auch eine gute Nummer 2 und Langer macht seinen Job eigentlich auch immer richtig gut, wenn er mal gebraucht ist. Dazu haben wir in der Jugend talentierte Torhüter. Da passt alles. So, ich sehe uns auf der Innenverteidigung richtig schwach besetzt. Das ist auch kein Zweitliganiveau mehr. Und da fand ich es sehr, sehr zweifelhaft, dass wir nicht im Deadline-Day nochmal nachgelegt haben und viele sagen jetzt, ja, kein Geld da und so weiter und so fort, Polter zu spät verkauft, da ging noch was. Ich sag sowas wie, dann schau mal ein paar Ligen tiefer. Also wenn ich mir auch gucke, dass wir da Sopi holen, ne, ist ein super Transfer, kommen wir auch gleich zu, aus Atalanta, ja, aber wir befassen uns ja quasi nur mit Spielern, die irgendwie in der Serie A und Ligue 1 irgendwie gespielt haben, dann musst du halt mal in der Ligue 2 gucken oder in der zweiten oder dritten Bundesliga, musst du dich da auch vielleicht mal mit Spielern beschäftigen, die in der zweiten Liga vielleicht talentiert sind, die Leistung zeigen, aber vielleicht noch nicht so ein Riesenformat haben, wie jetzt zum Beispiel Schallenberg, den wir ja geholt haben als besten Sechser der zweiten Liga, da musst du halt vielleicht mal ein bisschen mehr scouten, vielleicht auch dritte Liga, Regionalliga gucken, bei den Teams, die oben mit dabei sind, bei den Teams, wo eine gute Abwehr gerade vorhanden ist, wenn dann ein jüngerer Spieler irgendwie mit einem auslaufenden Vertrag unterwegs ist, die kriegst du. Du kriegst generell im Regelfall Spieler aus der Regionalliga fast für ablösefrei. Bezahlst du meistens nur die Entschädigungsgebühr, Ausbildungsentschädigung, und das war's meistens. Die Spieler haben da generell immer nur ein oder zwei Jahresverträge, da musst du halt da mal gucken, ne? Dass du da Leute findest, die Bock haben, die wollen, die Qualität haben. Wir haben nicht umsonst auch aus der U23 so viele Spieler schon nachgeschoben, die dann aber das Format hatten, ne? Die dann in anderen Zweitligisten auch helfen, so wie ein Flick bei Nürnberg beispielsweise, und da auch Stammspieler dann am Ende des Tages sind, oder wie bei uns auch unter anderem ein Matriciani oder ein Idrissi, die jetzt im letzten Spiel in der Startelf gestanden haben, ne? Genau, also da in der Innenverteidigung verstehe ich nicht. Also unsere Hoffnung besteht gerade, dass Kalasch halbwegs in Ordnung spielt und dass ein Greimel und ein Cissé schnellstmöglich in Match-Fitness kommen. Ein Cissé, den wir eigentlich schon abgeben wollten, der eigentlich keine Zukunft mehr haben sollte auf Schalke, und ein Leo Greimel, der gefühlt 2 Jahre jetzt durchgehend verletzt gewesen ist, haben wir jetzt da die Riesenhoffnung, um da noch eine Innenverteidigung hinzukriegen mit Zweitliga-Format. Weil die haben wir aktuell leider nicht. Haben wir ja gerade im Braunschweig-Spiel thematisiert. Wenn ihr da eine andere Meinung zu habt, baut mich gerne auf und lasst es mich wissen. Wir haben auf der Linksverteidigerposition, finde ich, sind wir gut besetzt mit Mürken und Ovejan. Mürken da echt ein Qualitätsspieler, der defensiv und offensiv stark ist. Ovejan, der offensiv gute Flanken schlägt und Standardsituationen stark ist. Defensiv auf jeden Fall Schwächen hat. Und ich verstehe auch, dass der Gerrards lieber auf den Mürken als auf den Ovejan setzt. Aber selbst wenn Mürken ausfällt, hast du da immer noch einen Ovejan, der ein gewisses Niveau mitbringt. Und zur Not kann da auch noch ein Mohr oder ein Matriciani spielen. Also die Position passt derzeit auch. So, dann haben wir auf der rechten Seite, und da sind wir leider nicht so gut besetzt, nämlich Brunner, total Flop diese Saison. Bin ich froh, wenn der Vertrag da ausläuft. Und Matriciani, der einfach nicht die Qualität mitbringt gerade. Oder auch generell vielleicht nicht. Der aber zumindest alles gibt. Und da liegt jetzt die Hoffnung auf Brandon Sopi, der jetzt ein Neuzugang ist, der ein großes Talent ist, 21 Jahre alt, der im Normalfall auch für einen Zweitligisten gar nicht verfügbar sein sollte. Hat Atalanta gespielt, hat Turin gespielt, hat in Frankreich gespielt, erste Liga. Sehr, sehr spannender Mann, ein klassischer Schienenspieler. Da wird es interessant sein, ob der Gerrards nochmal sein System verändert. Wenn nicht, haben wir aber auf jeden Fall über beide Außenbahnen extrem viel Offensivpower. Und ja, das ist auf jeden Fall gut. Einziger Punkt ist, wie viel Matchpraxis, Matchfitness hat der Sopi? Wie macht sein Körper mit? Kam ja mit einer Verletzung zu uns, war jetzt im Kader gewesen, sollte vielleicht nächste Woche dann Minuten kriegen oder sogar schon starten können, wenn er eine volle Woche trainiert. Wird sich einfach mal zeigen. Und dann im Mittelfeld sehe ich uns okay besetzt. Ich sehe mittlerweile einen Seguin, der sich da echt als Schaltzentrale reingespielt hat, der echt eine wichtige Rolle ist, der auch fußballerisch extrem stark ist. Ein Schallenberg, der hoffentlich diese Form aus dem letzten Spiel weiterbringen kann. Und dann haben wir auch da eine Hoffnung, die besagt Ouedraogo, dass er jetzt auch bald fit ist. Er und Greimel sind auch wieder im Training mit dabei, haben auch beide mit Ball gespielt, aber Mannschaftstraining findet noch nicht statt. Ich würde sagen, diesen Monat, gegen Ende des Monats, werden beide vielleicht langsam so weit sein, dass die zumindest im Kader stehen können. Also Ende des Monats. Teamtraining muss natürlich noch kommen, und dann wartet man auch eher nochmal eine Woche ab, bevor man dann so jemanden dann bringt. gerade ein Greimel, der sehr verletzungsanfällig ist, der noch länger ausgefallen ist. Ouedra Ogo kann ich mir vorstellen Ende Februar und Greimel vielleicht in der ersten Märzwoche so als Nicht-Arzt mal so abschätzen kann, so ein Gefühl für abgebe. Ja, und da liegen halt natürlich die Hoffnungen jetzt auf Ouedra Ogo, weil wir keine Kreativität haben. Klar, 17-Jähriger da die Hoffnung zu investieren ist auch nicht so geil, aber uns bleibt halt nicht viel übrig. Drexler verstehe ich auch nicht, der ist irgendwie komplett außen vor, war jetzt auch im Kader drin, aber keine Minute gesehen. Und Idrissi, können wir hoffen, dass er da die Form aus den letzten Spielen der Hinrunde nochmal zeigt. War jetzt nicht so schlecht in Braunschweig wie das Spiel gegen Lautern, aber war jetzt auch nicht total gut. Und ja, das war's im Prinzip. Chulinov wird im Mittelfeld eingesetzt, der ist so ein X-Faktor. Das war's eigentlich. Und vorne drin haben wir auch so ein bisschen ein Problem. Wir haben Karaman, der super ist. Ne? Und dann haben wir halt auch ein Problem mit Terodde. Also, ich bin ehrlich, Simon Terodde funktioniert für mich aus zwei Gründen nicht. Das zum einen, weil er älter geworden ist und auch abgebaut hat, aber auch zum anderen, weil wir jetzt in der zweiten Liga spielen wie ein Aufsteiger. Ja, also dieses typische, warum funktioniert der Rodde nicht in der ersten Liga? Ja, weil der bei einem Aufsteiger dann immer gespielt hat und der kriegt keine Bälle so in der ersten Liga quasi. Die spielen dann gegen den Ball viel und kämpfen diesen Abstiegskampf. Die spielen kein Ballbesitz-Fußball, das ist halt ein anderes Spiel. Der Rodde ist halt dieser typische Abschlussstürmer für Mannschaften, die sich sehr, sehr viele Chancen erarbeiten in einem Ballbesitzspiel. Da ist der gut. Aber wir sind jetzt wirklich, wir spielen wie ein Aufsteiger in die zweite Liga, nicht wie ein Absteiger in die zweite Liga. Wir spielen wie eine Mannschaft, die gerade im Abstiegskampf drin ist und da braucht man halt eher so Sachen wie Dynamik, Durchsetzungsvermögen, Anlaufen auch. Wir arbeiten viel gegen den Ball, da den Gegner stören, weil wir können nicht die Lösung uns erarbeiten über unser Spiel, sondern müssen mehr über so Pressing, über so Störungen versuchen, in gefährlichen Situationen den Ball zu erobern und dann schnell zu Ende zu spielen. Und auch für einen Konter ist das der Rodde ja nichts. Ne? Du, selbst wenn du mal den Ball gewinnst, dann kannst du den ja nicht schicken oder so. Ne? Der verhungert ja so auf halbem Wege. Ja, und gleichzeitig das, natürlich, die Spielanlage passt nicht bei uns. Gleichzeitig aber auch der Rodde ist einfach nicht mehr so gut. Der hat ja auch seine Bälle bekommen. Wir haben ja auch einige Standardsituationen gehabt. Hätte er in der Aufstiegssaison hätte er die alle reingemacht. Aber der hat nicht mehr, ich habe das Gefühl, ähnlich wie bei Kaminski, die haben nicht mehr diese Reaktionsfähigkeiten. Ne? Ist schon jetzt 35. Ja, März wird der 36. Also ein Monat ist der 36 Jahre alt. Ist ja auch normal, dass man dann da auch abbaut und Bundesliga hat ja jetzt auch schon nicht funktioniert, jetzt in der zweiten Liga ebenfalls nicht. Weiß ich nicht. Hat für uns keinen Mehrwert und er ist zwar Kapitän und aber spielt dann halt quasi jeden Spiel einen Spieler weniger. Und da würde ich persönlich eher den Keke Top sehen, der nochmal viel, viel schneller ist, der vielleicht hier in der einen oder anderen Situation noch ein Grünschnabel ist, aber der deutlich mehr Dynamik zeigt. Oder selbst ein Brian Lassme, der klar auch kein Fußball spielen kann, aber der super schnell ist und den du dann schicken kannst. So, ne? Weil bei wie vielen Toren steht Terodde jetzt? 3? Terodde hat 3 Tore gemacht, Lassme hat auch 3 Tore gemacht, ne? Ist halt, dann nimmt sich das halt auch nicht viel. Nur, dass Lassme vielleicht noch Kontersituationen gefährlicher ist oder vielleicht nochmal eher einen Zweikampf hier holen kann, weil er einfach in den Zweikampf kommen kann aufgrund seiner Geschwindigkeit. Oder halt den Keke Top aufbauen, den weiterentwickeln. Das ist ja auch unser Ziel dann, ne? Mit jungen Spielern den Spielzeit zu geben, die zu entwickeln. Oder man probiert so Sachen aus wie ein Kabadai als Stürmer. Irgendwie wird man erfinderisch. Aber aktuell sich uns auf der Stürmerposition auch nicht so gut aufgestellt. Ein Karaman ist ein Ausnahmespieler. Ohne den wären wir jetzt auch auf einem Abstiegsplatz. Aber die Spieler um ihn herum, auch ein Lassme, den ich jetzt zwar gelobt habe so ein bisschen, aber das soll jetzt nicht sagen, dass ich der Meinung bin, dass Lassme uns in die erste Liga schießt, sondern ich bin einfach der Meinung, dass im Abstiegskampf die Qualitäten von einem Lassme oder einem Top sehe ich eher als von einem Terodde gefragt. Alle drei sind jetzt nicht die Superstürmer. Ein Keke Top merkt man schon hier und da, dass der Schwierigkeiten hat, dass der sich nur anpassen muss. Man sieht da aber auch viel so seine Dynamik aufblitzen, dass er einfach viel schneller in den Situationen drin ist. Hatte auch dieses Superspiel gegen Fürth, ne, wo der auch den Treffer gemacht hat. Und der hat jetzt auch nur zwei Treffer weniger als ein Terodde und ein Lassme. Und mal auf die Spielzeit, ich glaube, der hat auch noch nicht so viel Spielzeit wie ein Lassme oder ein Terodde bekommen. Ja, also der hat 364 Minuten. Lassme, okay, der hat auch nicht so viel. 700, okay, doch. Lassme hat zwar weniger Minuten gebraucht pro Tor wie ein Top, aber hat deutlich mehr gespielt mit 799 Minuten. Also quasi mehr als das Doppelte. Und Terodde ist bei 1026 Minuten. Also Terodde mit Abstand die meisten Spiele gemacht, hat aber zwei Tore mehr als ein Keke Top und gleich viel Tore wie ein Lassme gemacht. Terodde hat nur drei Vorlagen, Lassme zwei Vorlagen, also alles unwesentlicher. Wenn man nach Minuten geht, braucht Terodde 336 Minuten pro Treffer. Keke Top brauchte 364 und Lassme braucht nur 267. Also da sprechen die Werte eigentlich für einen Lassme, der ja dann zudem auch noch die Geschwindigkeit hat. Und ich fand auch, der hat gut mit Karaman harmoniert, als die beiden über außen gekommen sind. Also was ich mir überlege für einen Terodde ist, Punkt A, wenn du auf den setzen willst, dann tu den als alleinigen Stürmer und bau das so ein bisschen um. Ich kann diese Raute generell auch nicht mehr sehen. Spielen Terodde einzige Spitze und dann Lassme und ein Karaman über außen oder ein Karaman und Schulinov von mir aus über außen, irgendwie sowas. Oder du nimmst Terodde raus und gehst dann mit Karaman und Lassme oder Keke Top rein und bringst vielleicht einen Terodde nur noch die letzten 10 Minuten, wenn du noch Präsenz in der Box brauchst. Dafür ist er ja gut. Ne? Wenn du dann Bälle hoch reinschickst und dann noch irgendwie einen Fuß reinkriegen willst, vielleicht geht da was, dann könnte ich mir auch einen Terodde noch vorstellen, der dann auch natürlich auch müde Gegner dann trifft in der Schlussphase, wo dann vielleicht auch die Reaktionszeit bei ihm dann schneller ausfallen kann als beim Gegner, die dann schon 80 Minuten in den Knochen haben. Ja, also das so viel zur Stürmerthematik. Genau, dann gucken wir mal auf den Kader, wie wir uns verändern können Richtung zweite Liga. Richtung nächstes Jahr zweite Liga. Genau, ich habe hier mal den Kader aufgemacht und habe hier mal alle Spieler drin, die nächstes Jahr im Kader sind und Spieler, wo der Vertrag ausläuft. So, ich würde mal anfangen mit den Spielern, wo der Vertrag ausläuft. Michael Langer würde ich nicht verlängern. Ich würde generell jetzt auch mal wegkommen von diesen alten Spielern zu halten, die aber keine Leistungsträger sind. Ich finde, man sollte durchaus, also in einem Wunschszenario hätte ich gerne eine Mannschaft mit 5, 6 älteren Spielern. Was heißt älter? 28 bis 34 oder von mir aus auch noch älter. Da kann von mir so ein Mentor dabei sein oder so ein ganz erfahrener Spieler, der so der gelassen ist, einfach auf alle so gelassen wirkt, der schon viel mitgemacht hat und Geschichten erzählt beim Training. Also ein typischer dritter Torwart wie auch ein Langer kann auch dabei sein, ne? Kein Problem. Aber ich hätte schon gerne, dass der Rest von diesen Spielern schon Leistungsträger ist, bestenfalls einer davon Kapitän oder auch ein Vizekapitän ist, dass das dann die Spieler sind, die mit Leistung vorangehen, aber die auch eine Meinung vertreten, so, wo sich junge Spieler dann orientieren können. Problem bei uns ist, dass viele alte Spieler leider nicht mit Leistung vorangehen und das ist schon auf Jahre ein Problem auf Schalke. Wir haben sehr, sehr viele Mitläufer in dem Alter oder sogar Ersatzspieler, Reservespieler, die dann Plätze von jüngeren Spielern blockieren. Also hier nochmal kurz der Punkt, Lange würde ich dementsprechend als 39-Jähriger jetzt auch sagen, auch wenn er immer noch passable Arbeit leistet, würde ich den Vertrag auslaufen lassen, es sei denn, irgendwie verändert sich was auf der Torwartposition und du brauchst halt nur so einen dritten Torwart, dann kannst du den gerne auch mitnehmen, aber sehe ich jetzt nicht. Können ja Torwarttrainer werden, der macht, glaube ich, da auch Schulungen in dem Bereich, dass er später uns erhalten bleibt. Also den kann ich mir da vorstellen. Dann Kaminski, läuft der Vertrag aus. Scheinbar, ich weiß jetzt nicht, ob der Vertrag verlängert worden ist. Zieht ja immer, der braucht noch ein Spiel, dann wird sich der Vertrag automatisch verlängern. Ich würde tatsächlich den Vertrag auf keinen Fall verlängern, aber wenn er jetzt automatisch verlängert worden ist, dann ist es halt so. So, dann haben wir Thomas Ovejan. Ganz schwieriges Thema bei ihm. Ich sehe halt die Standardstärke, aber ich sehe halt auch eigentlich einen Linksverteidiger, der vom Niveau her nicht das mitbringt, dass der defensiv stark genug ist, um in einem Aufstiegsteam zu spielen. Und auf der anderen Seite finde ich, dass diese Stärke von ihm, diese Standardsituation und so weiter, nicht mehr und diese Flanken nicht mehr so präsent ist wie noch im Aufstiegsjahr. Und wir haben in der Bundesliga gesehen, dass der da auch nicht unbedingt mithalten kann. Deswegen wahrscheinlich ein hohes Gehalt fordern wird, würde ich ihn auch nicht verlängern. Und es kann auch sein, und das glaube ich auch, er sich auch nicht 100% auf Schalke. Ich kann mir vorstellen, dass der Spieler als jetzt gedanklich schon bei einem anderen Verein ist. Dann haben wir Cedric Brunner und gehe ich einfach, das Thema muss beendet werden. Der kann in der zweiten Liga keine Offensivakzente setzen und defensiv war das richtig schwach. Ist auch schon 29, keinen Fall verlängern. Beim Latza ebenfalls, ne, das ist so ein typischer Spieler, Kaderspieler, 34 Jahre alt. Und da mal kann er ein Spiel beruhigen, wenn du den in der 80. Minute einsetzt, aber ja, der bringt dich nicht mehr weiter, der hat keine Zukunft mehr, würde ich auch auslaufen lassen. Idrissi ist so der einzige Spieler, wo ich sage, okay, da sehe ich den schon in Tendenz Richtung Verlängerung, aber auch nur, wenn der Spieler jetzt seine Leistung aus der Hinrunde bestätigt. Die hat er jetzt in den letzten Spielen der Rückrunde noch nicht gezeigt. Da wird sich zeigen. Aber wenn er da mal so 3-4 gute Spiele zeigt, dann kannst du den durchaus als Kaderspieler mit verlängern. Der auch noch jung ist, auch aus der Knappenschmiede kommt. Spieler ist, den Gerrards auch von seiner Art und Weise mag. Und Terodde, wenn er jetzt nicht anfängt, auf einmal Tore wie am Fließband zu schießen, wo man dann am Ende sagt, okay, wir haben jetzt Hoffnung, dass der uns in die erste Liga ballert, dann würde ich das auch, schon allein aus seinem Vermächtnis, ne, würde ich das auch dann beenden, weil wir werden Terodde immer an dieser Aufstiegssaison messen, zumindest ist das bei mir so. Ich kann den Terodde jetzt nicht mit 4, 5 Toren, kann ich den jetzt nicht als Stürmer Nummer 4 irgendwie im Kader sehen. So, weiß ich nicht. Und das ist halt auch dieses dann Stürmer Nummer 4, ne? Wieder ein Kaderspieler, der aber kein Leistungsträger ist, der aber schon dann 36, dann zur neuen Saison 37 wird. Schwierig. So, dann kriegen wir noch einen Leihrückkehrer. Das ist Justin Hegeren. Will ich gucken, wie das jetzt mit Müller weitergeht. Wird quasi eigentlich mit Müller den Vertrag verlängern. Sollte Justin Hegeren jetzt nicht der neue Manuel Neuer sein, jetzt ja auch kriegt Spielpraxis in seiner Leihe, dann würde ich den versuchen zu verkaufen, weil sein Vertrag auch ausläuft. Ich würde tatsächlich auch probieren, Fährmann zu verkaufen. Fährmann wird aber wahrscheinlich nicht vermittelbar sein, hat ja auch einen sehr, sehr teuren Vertrag, aber wäre dann sein letztes Jahr auf Schalke und dann wird er wahrscheinlich auch die Karriere beenden oder zu einem anderen Verein wechseln. So, dann haben wir Mehmet Aydin als Leihspieler-Rückkehrer. Ich glaube, der wäre prädestiniert für das Karel-Gerrard-System mit der Fünferkette. Und da wir auf der rechten Seite keinen Spieler mit Qualität haben, weil der Sopi ja auch wieder zurückkehren wird nach der Leihe, da haben wir keine Kaufoption, haben wir da zumindest mal einen Kaderspieler und könnten dann einen guten Rechtsverteidiger suchen, der dann mit dem Aydin in Konkurrenzkampf gehen kann. Ja, Kuzuki, glaube ich, ist die Zeit abgelaufen. Ich hoffe, dass da Sabje die Kaufoption zieht und Polter, die Zeit auf Schalke auch vorbei. Ich hoffe, dass da auch Darmstadt die Kaufoption zieht. Ansonsten kann ich mir auch einen ablösefreien Wechsel dann vorstellen. Oder halt mit einem geringen Ablösesumme. Auch schade, obwohl wir da sehr, sehr viel Geld für bezahlt haben. Vielleicht spielt er ja gut und hat dann auch einen Markt. Ne? Wenn er jetzt bei Darmstadt hat, ja auch schon erstes Spiel gespielt gegen Leverkusen, wurde er eingewechselt. Wenn er da seine Leistung da abrufen kann in der Bundesliga, 1, 2, 3 Tore schießt, wird er, denke ich mal, definitiv einen Markt haben. Zumindest mal in der zweiten Liga. Ja, und dann würde ich halt gucken, ne? Vielleicht können wir in der nächsten Folge mal ein paar Spieler bringen in die Kaderplanung. Ich würde jetzt eher mit Profilen arbeiten. Torwartposition würde ich tatsächlich einen aus der Jugend hochziehen. Da haben wir 2 gute Männer, Yusufu und Podlesch. Dann in der Innenverteidigung würde ich vielleicht auch einen aus der Jugend hochziehen und da aufräumen. Ich würde versuchen, Baumgartl noch zu verkaufen. Kreimel würde ich auch versuchen zu verkaufen. Ist halt leider, mit dem kann man nicht planen. Der ist quasi noch nur verletzt. Kaminski würde ich auch verkaufen, wenn der Vertrag sich verlängern sollte. Und bei Cissé wird sich zeigen, ob der nochmal die Einstellung mitbringt. Ansonsten würde ich da auch verkaufen und uns da einfach auf der Innenverteidigerposition nochmal komplett neu aufstellen. Ich habe gesehen, so Leute wie Ambrosius, der derzeit im HSV gesetzt gewesen ist, zumindest gegen uns. Sonst pendelt er auch immer zwischen Kader und Ersatzbank. Der war so ein Mann, den wir da ablösefrei holen könnten. Gibt es bestimmt noch den einen oder anderen interessanten Spieler. Und da würde ich uns echt nochmal 2, 3 Leute neu dazu holen. Dann auf der rechten Verteidigerposition kann man überlegen, den Thailand Bulut hochzuholen, der gemeinsam mit Uldra Ogo U17 Europameister geworden. Bei der WM war der dann leider aufgrund der Verletzung nicht mit dabei. Aber da hätte man dann mit Aydin und Bulut 2 gute Spieler, 2 auch talentierte Spieler. Und dann müsste man halt gucken, wie die Vorbereitung machen. Ebenfalls kannst du dann da nochmal einen qualitativ guten Spieler dazu leihen. Dann hast du Schallenberg auf der 6, da würde ich schauen, wie es mit ihm weitergeht. Ich glaube, der hat die Qualität, der hat jetzt zuletzt auch gut gespielt. Wird da tatsächlich aber auch nochmal einen 6er dazu holen, einfach für die Breite. Uedra Ogo wird wahrscheinlich leider verkauft werden, wird aber dann auch dafür sorgen, dass wir Budget kriegen, um diesen Kaderumbau voranzutreiben, dass wir dann da beispielsweise die Innenverteidiger holen können. So Seguin würde ich weiter auf ihn setzen, der ist jetzt so langsam angekommen und Tempelmann hat zumindest mal ab und zu mal gezeigt, Talent aufblitzen lassen. Mit dem würde ich auch weiter planen, aber da nur als Kaderspieler. Latza, wie gesagt, mag auslaufen lassen. Tobias Mohr würde ich auch probieren zu verkaufen. Ich sehe halt nicht, dass er in den Systemen da irgendwie passend ist. Der ist halt so ein linker Mittelfeldspieler, der aber bei uns im zentralen Mittelfeld oder als Linksverteidiger permanent spielt. Manchmal auch links außen, wenn wir mit außen gespielt haben. Irgendwie gefühlt nicht rein. Kämpft gut, hat auch definitiv seinen Mehrwert, hat auch ein paar gute Spiele schon gezeigt. Hat jetzt aber keine herausragenden Spieler gezeigt und steht für mich so ziemlich perfekt dafür, für diese Unkreativität in einem Mittelfeld. Der löst halt die Situation nie kreativ aus, im Passspiel auch eher schwach, nie so richtig vertikal gespielt, Flanken auch gerade mal so in Ordnung. Ja, ist selbst für die Zweitliga nicht auf dem Niveau, wo ich sage, okay, der hilft uns da komplett weiter. Herr Karaman unbedingt den Vertrag verlängern, sollte man alles probieren. Wechsel hat noch ein Jahr Vertrag. Wenn er weiterhin bei Gerrards nicht gesetzt sein sollte, dann würde ich da auch probieren, uns zu trennen. Wie gesagt, Idrissi hatten wir. Lassme würde ich als Role-Spieler lassen, also der dann einfach für Kontersituationen noch drin ist. Ich würde aber probieren, noch einen Stürmer dazu zu holen mit der Qualität eines Karamans, dass man Lassme eigentlich nur als Joker für die letzten Minuten bringt. Entweder wenn du schon führst, um dann Konter zu setzen. Oder wenn du halt merkst, der Gegner hat eine echt langsame Abwehr, die haben da so einen Kaminski hinten drin, dann kannst du den Lassme auch an einem Spieltag mal starten, aber der sollte jetzt kein Stürmer sein, von dem unser Aufstieg abhängt. Und Keke Top würde ich auch versuchen, schnellstmöglich zu verlängern und oder den Vertrag da auszubauen. Dementsprechend würde ich einen Stürmer holen mit den Qualitäten eines Karamans. Keke Top dann so als Stürmer Nummer 3, den man dann da Spielpraxis geben kann, und dann Lassme passt dann so als Stürmer dahinter. Dann Kabadei hatten wir noch ausgeliehen, ne? Da muss man halt gucken, ob er sich durchsetzen kann, ob wir da die Kaufoption ziehen. Genau, dann würde ich halt im Mittelfeld 1-2 Leute holen für die Kreativität und einen Sechser. Und ich würde einen Rechtsverteidiger gegebenenfalls holen, wenn Aydin und Bulut sich nicht sich da nicht als Stammspieler für einen Aufsteiger etablieren, und würde auf jeden Fall 3 bis 4 neue Innenverteidiger holen. Also insgesamt so 5, 6, 7 neue Spieler, aber vor allen Dingen eine komplett neue Innenverteidigung. Das wäre so mein Ziel. Und ja, wir gucken uns mal so die Profile vielleicht in der nächsten Folge an. Ambrosius wäre da so ein Beispiel. Wir hatten ja auch jetzt für die Wintertransferperiode ein paar Leute genannt. Guckt gerne in die letzte Folge rein. Da hatten wir ein paar Spielerbeispiele genannt. Und dann kommen wir zu guter Letzt noch auf das nächste Spiel gegen Kiel. Wie würde ich da reingehen und was erwartet uns da für ein Spiel? Ich glaube, Kiel ist derzeit echt in einer schwachen Verfassung. Die sind ohne Sieg reingestartet in die Rückrunde. Davor hatten die einen Run mit 5 Siegen in Folge. Genau, die haben auch gegen Braunschweig verloren, Fürth, Magdeburg. Waren jetzt nicht die total schlechten Mannschaften, weil Braunschweig war ja auch gerade in einem Lauf, aber auch nicht total gut. Die haben ein paar Verletzte, Fiete A., Pichler, Bernhardsson, Sander fällt aus, Johansen, und dazu noch gesperrt wird Luis Holtby, kennen wir ja auch, ne? Auch bei uns gespielt, wird ausfallen fürs Spiel, dementsprechend in der Verfassung plus die Verletzten plus noch ein Holtby, der ausfällt, der auch Kapitän bei denen ist. Erwarte ich schon, dass wir da zumindest mal eine Chance haben gegen die und mindestens ein Unentschieden holen werden. Ich bin aber mal optimistisch und gehe mit einem 2-1 Sieg, und Tore, sag ich, macht wieder mal Karaman. Ich glaube, diesmal erster Treffer für Schalke Schallenberg. Aufstellung. Aufstellung brauchen wir noch. Ja, also 2 Spiele habt ihr schon, Karaman und Schallenberg. Ich gehe mal auf die Aufstellung der letzten Partie. So. Genau, also Müller im Tor bleibt, Mörkin links bleibt auch. Also Kaminski, Kalasch, je nachdem wie weit CC ist, sonst würde ich den nochmal reinschmeißen für Kaminski. Und rechts hoffen, dass der Sopi fit ist, dann würde ich da rechts den Sopi spielen lassen. So, Schallenberg, Seguin und Schulinov bleiben im Mittelfeld. Und dann ich vielleicht nochmal den Drexler probieren, anstatt dem Idrissi. Und vorne drin würde ich Karaman und Top auf die 2 setzen und den Terodde auf die Bank setzen. So, schreibt mal euren Kommentar hier drunter. Wie geht das Spiel aus? Und wie ist eure Wunschausstellung? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder nach Kiel. Folgt gerne rein für mehr. Gebt dem Podcast gerne eine Bewertung, vor allem auf Spotify. Wieder vergessen, das am Anfang zu sagen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.